Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich auf die Kanzel käme und sagen würde, seid nicht so dumm, kapiert endlich, was Gottes Wille ist? Das wäre wohl etwas beleidigend. Das findet ihr sicherlich nicht gut. Okay, ich kann es auch etwas höflicher formulieren. Also, seid nicht so töricht, versteht endlich, was der Wille des Herrn ist. Ich hoffe, ich muss mich noch nicht unter der Kanzel verstecken. Ich kann euch schon protestieren hören. Andreas, das kann man nicht einfach so sagen und das vorwerfen, man sei dumm, wenn man Gottes Wille nicht verstehen würde. Ich würde ja gerne Gottes Willen verstehen, aber wie soll ich das denn verstehen? Und dann einfach so zu behaupten und sagen, sei nicht dumm, versteh es endlich, das ist nicht schön. Okay, vielleicht bevorzugt ihr ja, Gott selbst zu hören. Nun, ihr könnt die Augen schließen und einfach der Stimme zuhören, nicht vom Himmel. Gott spricht folgendermaßen, seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und das war so wörtlich zitiert aus der Elberfelder 1905, unser heutiger Bibeltext. Das war wirklich Gottes Wort. Das war nicht mehr meine Idee, das war nicht meine Formulierung. So hat Gott es durch Paulus an die Epheser geschrieben. Und diese Wahrheit bleibt bis heute. Eine Aufforderung von ihm, sei nicht töricht, sondern versteh, was der Wille des Herrn ist. Und darüber wollen wir heute etwas mehr nachdenken. Es gibt in diesem Abschnitt, in diesem Vers, zwei Befehle. Und dann werden wir uns mit dem Inhalt dieses Befehls näher auseinandersetzen. Der übergeordnete Leitfaden von diesem Zusammenhang, die Verse 15 bis 17 in Epheser 5, die werden wir uns gleich gemeinsam lesen, da geht es um einen weisen Lebenswandel, gerade in Bezug auf die Zeitnutzung, also wie wir unsere Zeit auskaufen. Und das habe ich etwas ausführlicher als sonst ausgelegt. Und wir hatten dazu jetzt mittlerweile die vierte Predigt von mir, aber auf ein paar Monate verteilt. Die ersten beiden Sachen waren, analysiere deinen Wandel, also prüfe dein Leben. Das zweite war, bibliziere deinen Wandel, das ist ein Wortneuschöpfung, heißt prüfe die Bibel auf das, was du tust oder tun willst. Und die beiden Themen waren so unter dem großen Punkt, wohin ist deine Zeit gelaufen? Nun, die andere große Hälfte dieser Themenreihe war, hol dir deine Zeit zurück. Wie machst du das? Priorisiere deinen Wandel, das heißt, prüfe die Reihenfolge, was ist das Wichtigere, was ist das weniger Wichtigere. Und heute wollen wir uns um das Praktizieren von Gottes Wandel, also dem Leben, wie Gott es will, widmen. Lebe Gottes Willen. Ich möchte dazu noch einmal diesen ganzen Zusammenhang, also das ist der ganz kleine Zusammenhang, der natürlich in einem sehr viel größeren Zusammenhang eingebettet ist, lesen. Das ist Epheser Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. Lass uns gemeinsam lesen. Epheser Kapitel 5, Verse 15 bis 17. Da schreibt Paulus folgendermaßen. Seht nun darauf, das heißt, hab Acht, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Das war jetzt die Schlachter 2000 zitiert. Bevor ich weitergehe, habe ich den Wunsch, dass wir noch einmal gemeinsam beten. Bleibt sitzen und lasst uns Gott um seine Hilfe beten. Himmlischer Vater, wir möchten uns Gedanken über dein Wort machen und wir sind darauf angewiesen, dass du uns dein Wort öffnest, dass du mit deinem Geist in unseren Herzen wirkst oder an diesen Herzen, die noch nicht zu dir gehören, damit uns die Augen geöffnet werden für die Wunder in deinem Gesetz. Wir können alleine mit unserem menschlichen Verstand es nicht wirklich erfassen. Und so bitte ich dich, dass du es uns öffnest und dass du Verständnis gibst, denn du sagst, dass wir verstehen sollen. Das wollen wir. In Jesu Namen bitte ich dich, himmlischer Vater. Amen. Nun schauen wir uns einmal den Befehl genauer an. Es ist ja so, wenn jemand deine Autorität ist und er dir etwas befiehlt, zum Beispiel dein Chef oder die Eltern für die Kinder, die noch zu Hause ihren Eltern gehorchen müssen, oder wer auch immer, wenn jemand dir etwas befiehlt, dann sollte man auf diesen Befehl ziemlich genau hören, oder nicht? Nun, sei nicht töricht, ist der eine Befehl. Und das zweite ist, sei verständig. Nun, dieser Vers 17 hat zwei Befehle. Das eine, also der Schlachter sagt, sei nicht unverständig. Aber was dort steht, ist einfach das Wort für töricht. Sei nicht töricht, sei nicht dumm, sei kein Tor. Ziemlich platt. Genauso sagt er das. Ich weiß nicht, warum man eine Schlachterübersetzung mit unverständig übersetzt hat. Die Elberfelder übersetzt es mit sei nicht töricht. Oder andere Übersetzungen, zum Beispiel die Luther 84, sagt werdet nicht unverständig. Werdet nicht töricht. Nun, dieses Wort, das dort genutzt wird, für etwas sein oder werden, steht auch für geschehen oder entstehen, geschaffen werden. Das ist ein Vers, der uns einen Befehl gibt, einen ganz klaren Befehl, den wir aber so nicht konkret ausführen können, weil er im Passiv oder Medium Passiv steht. Das habe ich schon mehrfach hier erklärt. Das macht Paulus immer wieder in Epheser. Er schreibt etwas und sagt, sei es. Und wir können es nicht so einfach sein. Stellt euch mal vor, ich würde euch sagen, sei ein Arzt. Da würdet ihr sagen, Moment mal, Andreas, das kann man nicht so einfach mit einem Sei mal hinkriegen. Das funktioniert nicht. Du musst natürlich Dinge tun. Du musst studieren gehen, du musst Praktika machen, du musst sehr viel lernen. Aber niemals, du würdest immer sagen, ja, ich lerne jetzt für die Klausur oder ich mische jetzt gerade ein paar Chemikalien zusammen oder ich schaue mir die Anatomie des Menschen an. Aber niemals würdest du sagen, ich werde Arzt. Also es ist ein Befehl für etwas, was du sein sollst, aber die tatsächlich praktischen Schritte sind oft andere. Und so ähnlich ist es in diesem Fall wieder. Paulus sagt, sei nicht töricht. Sei nicht töricht. Sondern, gut, wenn man nicht töricht sein soll, dann gibt es wohl etwas anderes, was wir tun sollen. Und Paulus geht gleich weiter zum nächsten Befehl und sagt, sondern sei verständig, was der Wille des Herrn ist. Das heißt, wenn man es ganz wörtlich nehmen will, nicht sei verständig, sondern verstehe. 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 Das ist schon ein bisschen eine andere Art von Befehl. Hier geht es tatsächlich um eine aktive Sache, die du tun sollst. Paulus sagt ganz klar, nicht töricht sein, das sollst du nicht sein, aber du kannst nicht sein, Andreas, jetzt sei mal nicht dumm. Und was ändert das? Erst einmal gar nichts. Was du brauchst, ist das Gegenteil, du musst wissen, was du verstehen sollst, was du tun sollst. Und das ist das, was Paulus hier sagt, in einem aktiven Befehl und sagt, tue es, sei verständig. Und er sagt das auch noch in einer Verbform, also im Präsens, die ausdrückt im Griechischen, dass du es fortwährend immer wieder tun musst. Das heißt, werde dauerhaft verständig und werde immer wieder verständig und verstehe jeden Tag neu. Das ist der Befehl. Okay, wenn jetzt so ein Befehl, angenommen dein Chef würde so richtig, wie soll ich sagen, dich zur Brust nehmen und sagen, so, jetzt komm mal her. Viktor, jetzt muss ich dir mal wirklich was sagen. Also, wenn es hier um die Arbeit geht, sei nicht töricht, sondern verstehe. Dann würde Viktor natürlich sofort sagen, Chef, was soll ich denn verstehen? Was habe ich denn falsch gemacht? Das, was Paulus hier sagt, und damit wollen wir uns dem zweiten Punkt zuwenden, der Inhalt, und Paulus sagt hier, verstehen, was sollst du fortlaufend immer wieder verstehen und aktiv dabei sein, es zu verstehen? ist nicht schwer, ganz leicht, was der Wille des Herrn ist. Und um diesen Willen wollen wir uns ein bisschen länger drehen. Ja, streng genommen drehen wir unser ganzes Leben darum als Christen. Oder sollten es zumindest, dass wir uns um den Willen des Herrn drehen und nach ihm forschen. Paulus sagt also, verstehe, was der Wille des Herrn ist. Die große Frage bei den meisten dürfte sein, wie erkenne ich denn den Willen des Herrn? Und wenn irgendeiner von euch diese Frage hat, erstens einmal willkommen in meinem Club und zweitens, genau das sollst du ja verstehen. Wie kann es sein, dass Paulus sagt, verstehe es in einem aktiven Befehl und wir fragen, und was ist jetzt der Wille des Herrn? Das beißt sich ein bisschen. Auf der einen Seite sagen wir, verstehe es doch. Und auf der anderen Seite stehen wir immer noch fragend da und fragen uns, ja, und was ist nun der Wille des Herrn? Stellt euch vor, in der Schule hat ein Mathelehrer und alle geben ihm das Zeugnis, dass er wirklich gut erklären kann. Und es gibt niemanden, der so gut erklärt wie er. Seine Klasse kriegt nie Hausaufgaben und alle haben immer Einsen, weil er das so perfekt erklärt, dass alle alles sofort verstehen. Und nun kommt da irgendwann nach 10 Jahren ein Schüler, der versteht es einfach gar nicht. Und zwar deswegen, er ist nicht dumm, ne? Hat ein IQ von 110, aber er versteht es einfach nicht. Da würden wir uns vorstellen können, warum dieser Lehrer irgendwann vielleicht sogar ausrastet und sagt, jetzt verstehe es endlich. Weil der Lehrer ihm alles bestens erklärt hat, dieser Mensch den Verstand dafür hat, die Dinge zu verstehen. Wahrscheinlich ist er einfach nur zu faul oder nicht aufmerksam. Oder er versucht immer seine eigene Rechenoperation hineinzubringen, weil er sich für so gut und klug hält und damit einmal gegen die Wand läuft und sagt, mein Lehrer ist einfach dumm, der versteht nicht, wie ich es meine. Und ich glaube, dass das Problem ist bei uns Christen. Gott gibt uns sein Wort, er offenbart sich mehr als jeder Mensch und jede nicht vorhandene Gottheit sich offenbart hätte oder könnte. Und wir stehen manchmal da und sagen, ja, und was ist jetzt der Wille Gottes? Nun, ich werde euch zeigen, dass das nicht ganz so vergleichbar ist mit diesem Mathelehrer, der so gut erklären kann. Aber in einem guten Stück müssen wir dennoch sagen, es hat etwas mit der Trägheit und Ungläubigkeit unseres Herzens zu tun. Mit der Selbstüberzeugtheit von uns. Wir haben Ideen. Wir sagen, so und so müsste es sein. So stellen wir uns den Gott vor. Und am Ende funktioniert es nicht. Weil wir nicht auf Gott hörten, was er will, sondern weil wir auf unsere eigenen Ideen hörten, auf unser Herz hörten. Und am Ende hat das nicht zusammengepasst. So ist es oft. Folge nicht deinem Herzen. Gottes Willen erkennen ist keine subjektive Gefühlserkenntnis. Unsere Gefühle können uns täuschen und sie tun es auch oft, regelmäßig. Hört, wenn ich euch sage, folge nicht dem Herzen, ist das nicht eine philosophische Überzeugung von mir, weil die ganze Welt heute sagt, tu, was dein Herz dir sagt und ich einfach mal gegen die Welt gehen möchte, weil ich mit so vielen Dingen nicht einverstanden bin. Das ist Gottes Wort in Jesaja 3, Vers 17. Ihr könnt euch gerne diese Stelle aufschreiben. Da heißt es Folgendes, zu jener Zeit wird man Jerusalem, hier geht es um das Friedensreich oder sogenanntes tausendjähriges Reich, wie andere es nennen. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln zu dem Namen des Herrn nach Jerusalem und sie werden künftig, also wenn sie dann diesen Weg mit Gott gehen in dem Friedensreich, diese Heidenvölker, sie werden künftig nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Aha, in den Himmel kommen heißt, nicht mehr deinem Herzen folgen. Dein Herz wird dich mit Sicherheit nicht in den Himmel bringen. Darauf kannst du dich verlassen. Dein Herz sagt dir nicht, was Gottes Wille ist. Vertraue nicht deinem Herzen. Und wieder zitiere ich damit Jeremia 11,9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Traue nicht deinem Herzen. Lass dein Herz viel mehr von Gottes Wort leiten und von Gottes Wesen verändern, wieder in das Bild seines Sohnes. Und ich möchte euch jetzt zwei Herangehensweisen vorstellen, wie man herangehen kann an die Bibel, um Gottes Willen zu erkennen, denn dazu sind wir aufgefordert. Und ich werde euch dann vier Voraussetzungen nennen, die erfüllt sein müssen, damit ihr Gottes Willen erkennen könnt. Vielleicht werdet ihr hier und dort mit mir ein bisschen spitzfindig sein und sagen, oh Andreas, das ist nicht alles als Voraussetzung formuliert. Ist okay? Nichtsdestotrotz sagen uns diese Verse, was für die Erkenntnis des Willens Gottes wichtig ist. Je mehr ich darüber nachdenke, umso überzeugter werde ich, dass das wirklich Voraussetzungen sind. Aber prüft es. Nehmt euch diese Bibelstellen zu Herzen und prüft es, ob es wirklich Voraussetzungen sind. Ich werde euch die Bibelstellen nennen. Ich habe nicht vor, die Gedanken meines Herzens euch zu offenbaren, sondern es ist mein aufrichtiger Wunsch, euch die Gedanken von Gottes Herzen zu offenbaren, die er in seinem Wort niedergeschrieben hat. Also, zwei Herangehensweisen. Wir sind bei Punkt 2, Punkt 2. Das erste ist, wir können die Bibel auf klare Hinweise und Gebote, die den Willen Gottes offenbaren, untersuchen. Du kannst einfach hingehen und sagen, ich schau mal, wie erkenne ich den Willen Gottes? Was ist Gottes Wille? Aha, Gott hat gesagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht erstehlen, du sollst lieben, du sollst freundlich sein und eine ganze Menge Sachen, die uns einfallen können. Dann lesen wir vielleicht auch noch zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Oh, das ist also Wille Gottes. Nichts damit. Wir lieben uns doch, dann dürfen wir doch. Gottes Wille ist klar. Oder wiederum 1. Thessalonicher 5, 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oh, da wird es schon schwieriger, diesen Willen Gottes wirklich zu verstehen. Und hier bekommen wir ein kleines Gefühl dafür, was es heißt, auf der einen Seite klar, schwarz auf weiß stehen zu haben. Der Wille Gottes ist, dass ihr dankbar seid, aber im Leben dann, wenn wir vor Dingen stehen, die uns wirklich undankbar und unzufrieden machen, dann immer noch sagen zu können, ich werde danken, weil es Gottes Wille ist. Plötzlich haben wir im Herzen die ein und andere Entschuldigung, warum man hierfür nicht wirklich dankbar sein kann und warum es auch gerechtfertigt ist, hier in dieser Lebenssituation nicht wirklich dankbar sein zu müssen. Zumindest für einen kurzen Augenblick nicht. Und dieser Zweifel, dieses wir hören auf unser Herz, auf unsere Gefühle, treibt uns oft eher weg von der Erkenntnis des Willens Gottes, als dass es uns die Erkenntnis des Willens Gottes wirklich offenbart. Nicht, weil Gott ihn nicht offenbart hat, fragen wir immer danach, wie kann ich Gottes Willen erkennen, sondern weil wir zu träge sind, zu glauben allem, was da geschrieben steht. So, das ist der einfachere Weg. Ich möchte euch eine zweite Herangehensweise zeigen und die ist vor allem deswegen wichtig, weil es viele Lebenssituationen bei uns gibt, die nicht klar sind. Es gibt nicht eine Bibelstelle, die sagt, das und das musst du in dieser und jener Situation tun. Und ich denke, ihr kennt alle diese Situation. Möglicherweise steht ihr vor der Berufswahl und fragt, was ist der Wille Gottes, was ich werden soll? Oder was ist der Wille Gottes, wen ich heiraten soll? Oder wo ich hinziehen soll? Oder wie ich jetzt diesen Tag verplanen soll, was ist Gottes Wille? Oder was ist Gottes Wille, wie ich das Gespräch mit meinem Kollegen anfangen soll, der Schwierigkeiten macht? Oder was ist jetzt Gottes Wille, wie ich mich meinem nicht sehr liebenswürdigen Nachbarn gegenüber verhalten sollte? Oder was auch immer sonst an Fragen, die wir haben, wo es nicht direkt steht, du musst so und so handeln. Aber trotzdem müssen wir Entscheidungen treffen. Und das ist nicht immer einfach. Diese zweite Herangehensweise ist, dass wir nach Prinzipien in Gottes Wort schauen. Wir erforschen also die Bibel und schauen, gibt es Prinzipien, wie wir handeln sollen? Und wir können vielleicht dieses Prinzip auf unsere Lebenssituation anwenden. Beispiel. Ihr kennt Daniel. Ja, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass ihr den Propheten Daniel aus der Bibel kennt. Er ist aus Babylon als junger Mann verschleppt worden aus Jerusalem verschleppt worden nach Babylon. Dort wurde er als einer der weisen Männer auserkoren, zu lernen, was die chaldäischen Schriften und Weisheiten angeht, und er sollte dann ein hoher Beamter werden. Nun sollte er aber auch die Königskost essen, und sie war mit dem jüdischen Essen nicht vereinbar. Es war unrein. Er konnte nicht das Fleisch essen, das dort gegeben wurde, oder den Wein trinken, der dort ausgeschenkt wurde. Es war unrein. Und er sagt, ich will das nicht essen. So, nun wäre es vielleicht so, einige Christen würden unter diesen Umständen vielleicht sehr selbstsicher und sagen, die Welt ist schlecht, sie ist sowieso verdorben und die wissen nicht, was sie tun, und ich weiß, was ich tue und ich weiß, was richtig ist. Und er würde herkommen und sagen, ich esse das nicht. Ich esse das, das ist unrein, ich esse das nicht. Egal, was es kostet, ich esse das nicht. Schau mal, Daniel hat es anders gemacht. Daniel, er wollte es nicht essen, aber erstens, er hat vieles ins Gebet genommen, ja, das ist Schritt 1. Aber dann ging er hin zu dem Vorgesetzten und hat gesagt, so ist die Lage. Dürfen wir einfach nur Obst und Gemüse, also Gemüse und Wasser essen? Jener sagt, ich kann meinen Kopf beim König verlieren. Okay, Daniel, dem ist dieses Wohlergehen seines Vorgesetzten nicht egal. Was macht Daniel? Er kommt mit einem Plan. Sagt, lass uns doch mal versuchen, 10 Tage lang, dann kannst du entscheiden. Dann siehst du es, dann kannst du entscheiden. Und dann tu, wie es dir gefällt. Und damit hat Daniel gesagt, ich gehe diesen Schritt, ich mache einen Plan und dann gebe ich es Gott ab. Ihr kennt das Ende der Geschichte. Sie waren nach 10 Tagen besser als die anderen und durften weiterhin mit Gemüse und Wasser leben. Diese Art von Daniel zieht sich in seinem Leben durch. Aus Zeitgründen werde ich nicht noch mehr Beispiele aus seinem Leben stellen, wo er in schwierigen Situationen mit einem Plan an den Vorgesetzten gekommen ist. Das ist ein Prinzip, das wir übernehmen können und sagen, oh Herr, wenn das die Sache ist, wie deine Männer Gottes gehandelt haben. Übrigens, bei Josef sieht man das auch. Ne? Er sagt dem König, er deutet nicht nur den Traum, sondern gibt ihm gleich einen Plan, wie er dieses Problem mit den 7 fetten Jahren und den 7 mageren Jahren überbrücken kann. Das hat die Männer Gottes immer geehrt. Sie haben nicht einfach gesagt, nein, mache ich nicht. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ihr seid auf dem schlechten Weg. Ihr habt keine Ahnung. Sondern was demütig, weise an die Vorgesetzten kommen mit einem Vorschlag. Das ist eine Lebensweisheit. Das ist ein Prinzip, das wir in der Bibel sehen, dass wir als Gottes Willen handeln können. Nun, das heißt nicht, dass man immer wird einen Plan finden, und das heißt auch, trotzdem ist es ja kein Gebot, dass du das immer so tun musst. Es ist ein Prinzip. Und es wird auch manchmal Situationen geben, wo wir irgendwann einfach bei einem klaren Nein bleiben müssen, wie die Freunde von Daniel in dem glühenden Feuerofen. Sie sollten vor dieser Statue niederfallen und beten, anbeten, aber sie sagen, König, das werden wir nicht tun. Hier half kein Vorwurf. Was willst du danach vorschlagen? Ich wüsste es auch nicht. Irgendwann muss man einfach klar bekennen und sagen, hier ist eine Grenze erreicht, da gehen wir nicht mehr mit. Und genauso müssen wir dann auch handeln. Und so können wir Prinzipien aus der Bibel halten. Übrigens, das Prinzip Loyalität der Regierung gegenüber können wir bei Daniel auch sehr gut studieren. Egal, welche Herrschaft dort gerade war und welcher König war, Daniel war sehr loyal, sowohl den Babyloniern gegenüber, obwohl er Jude war, als auch den Medern und Persern später, als die das Reich eingenommen hatten. Das ist sehr erstaunlich. Also wir können echt eine Menge lernen durch Prinzipien. 2 Herangehensweisen und nun 4 Voraussetzungen. 4 Voraussetzungen, die wir immer, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, ich traue mich nicht ganz zu sagen, erfüllen müssen, aber in gewisser Weise anstreben sollten. Vielleicht sollten wir sie wirklich komplett erfüllen. Fangen wir mit dem ersten an, mit dem zumindest, was uns als Offensichtliches erscheint. Und ich will euch alle Bibelstellen vorlesen, damit ihr wisst, dass ich diese 4 Voraussetzungen mir nicht ausgedacht habe, sondern dass ich sie alle dem Wort Gottes entnommen habe. Epheser 1, Vers 9. Da heißt es, er, hier ist Gott, der Vater, mit dem er gemeint, er hat das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, und das überspringe ich jetzt auszulegen, da verweise ich auf die früheren Botschaften. Hier geht es um das Evangelium. Ja, um das Evangelium, oder wir können sagen, dass, wenn du willst, Neues Testament, was nicht unbedingt ganz korrekt ist, aber das sind jetzt so Kleinigkeiten, die wir nicht näher erläutern wollen. Also er, Gott, hat das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. Gott sagt, ich habe meinen Willen bekannt gemacht. Das ist nur eine exemplarische Bibelstelle und es gibt mehr. Ich hoffe, dass hier keiner da ist, dem ich das beweisen muss. Und wenn, dann machen wir das später bei Kaffee und Kuchen. Die Bibel ist Gottes Offenbarung. Gott hat seinen Willen offenbart in der Bibel. Und es gibt kein anderes Buch, wo er es offenbart hat. Und die Bibel enthält alles, was wir für unser Leben hier auf der Erde brauchen. Alles. Und wir brauchen nichts mehr für ein Leben mit Gott und für ein Leben in Frieden miteinander und gut miteinander leben. Die Bibel ist Gottes Offenbarung, sein Ratschluss, sein Wille. Wenn du Gottes Offenbarung haben möchtest, also erkennen willst, was Gottes Willen ist, musst du die Bibel erforschen. Musst du. Und wenn dir etwas in den Sinn kommt und du sagst, das hat der Geist mir jetzt gesagt, dann war das ein Prinzip damals, als die Bibel noch nicht vollständig war und es häufig vorkam, dass der Geist den Propheten in den Gemeinden etwas sagte und sie dann aufstanden und weissagten und irgendwelche Erkenntnisse, die der Geist ihnen gab, die sie nicht gelesen hatten, weitergaben. Da musste geprüft werden, ob das wirklich mit dem Glauben übereinstimmt, also mit dem schon bekannten Wort Gottes. Was auch immer dir einfällt, von dem du glaubst, der Geist habe es dir gesagt. Ich weiß immer nicht, ob das wirklich die Stimme des Geistes ist oder ob viele Leute sich einfach vorstellen, dass da jemand etwas gesagt hat. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der Geist redet. Es muss mit der Bibel übereinstimmen und darf nicht abseits der Bibel irgendwelche Wahrheiten beinhalten. Das darf niemals sein. Daran müssen wir prüfen, ob das, von dem wir das Wissen haben oder wie wir Überzeugungen haben, ob es wirklich mit der Bibel übereinstimmt. Die Bibel ist das Erste, die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, die ich erwähnen möchte, ist das Gebet. Nun, hier ist es tatsächlich nicht wirklich als Voraussetzung beschrieben, wenn wir einmal Kolosser 1, Vers 9 öffnen. Aber ich glaube nicht, und ich glaube, man kann aus verschiedenen anderen Bibelstellen, wenn man sie zusammennimmt, eindeutig beweisen, dass es eine Voraussetzung ist, dass wir es ins Gebet nehmen müssen, um wirklich Gottes Willen erkennen zu können. Wir müssen ihn erbitten. Schaut mal, was Paulus hier schreibt. Er betet für die Kolosser. Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Und er sagt, ich höre nicht auf zu beten. Da gibt es irgendetwas Wichtiges, dass er nicht aufhört zu beten. Und nun hört mal, was er schreibt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, also als Paulus gehört hat, dass die Kolosser sich bekehrt haben und dort eine Gemeinde entstanden ist. Er selbst war nie in der Stadt Kolossee. Seitdem wir es vernommen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Paulus war es so wichtig, dass sie Gottes Willen erkennen, dass er es regelmäßig ins Gebet nahm. Wir wissen, dass der Psalmist gebetet hat, öffne mir die Augen, damit ich erkenne die Wunder an deinem Gesetz. Psalm, korrigiert mich, ich glaube 119, Vers 18. Vielleicht mag ich falsch sein. Aber er hat gebetet und gesagt, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe an deinem Gesetz. Und Paulus sagt hier, ich bete für euch um Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen, hör zu, Weisheit und Einsicht. Geistliche Einsicht. Okay, Brauchen wir noch eine andere Art von Einsicht als nur unseren Verstand? Ja, genau das brauchen wir. Und genau das macht es so schwer für geistlich träge Christen, die sich nicht wirklich viel mit Gott beschäftigen und mit seinem Wort und die nicht erfüllt sind mit seinem Geist, sondern die so ein bisschen nebenher laufen, wirklich Gottes Willen zu verstehen. Öffnet mit mir zusammen Römer 12, Vers 2. Und dieser Vers ist mir sehr wichtig, weil er eben genau dieses wahrscheinlich für uns Menschen größte Problem oder für uns Christen größtes Problem so auf den Punkt bringt. Römer 12, bis Kapitel 11 hat Paulus an die Römer das Evangelium, das große Evangelium, den Ratschluss Gottes verkündet. Das ist die beste, sagen wir mal, komplette Darstellung des Ratschlusses Gottes. Nicht in jeder Einzelheit, aber in den groben Zügen. Römer Kapitel 1 bis Kapitel 11. Und jetzt Vers 12 sagt Paulus, und nun ermahne ich euch, dass ihr euren ganzen Körper dargeben sollt als lebendiges Opfer für Gott, also in den Dienst stellen. Und, schreibt er dann in Vers 2, und nun möchte ich diesen Vers lesen, Römer 12, Vers 2, die dritte Voraussetzung. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Warum? Warum sollen wir uns verwandeln lassen? Das ist übrigens wieder ein passiver Imperativ von Paulus, ne? Also, du kannst es nicht selber tun, aber es ist an dir der Befehl ergangen. Sprich, du musst es an dir machen lassen, dass Gott dich verändert. Warum brauchst du diese Veränderung? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und wohlvollkommene Wille Gottes ist. Mit anderen Worten, um es kurz zu fassen, du brauchst eine Veränderung deines Denkens, damit du verstehen kannst, was Gottes Wille ist. Nur mit einem ausreichenden IQ und ausreichend sprachlichem Kenntnis wirst du einen Teil des Willens Gottes durchaus verstehen können, aber nicht in seiner ganzen Weite, in seinem umfassenden Sinn. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir brauchen eine Veränderung unseres Denkens. Und das ist es, weshalb der Psalmist gebetet hat, öffne mir die Augen, damit ich erkenne die Wunder in deinem Gesetz. Ich kann zwar schwarz auf weiß lesen, aber um wirklich die Gottheit, um das Große, um das Wesen Gottes und seinen Willen hinter all diesem wirklich klar sehen zu können, brauche ich diese Veränderung durch den Geist in mir. Und wir brauchen sie wirklich. Eine vierte Sache, die ich hier erwähnen möchte, ist das Wirken Gottes. Öffnet Hebräer 13, Vers 21. Ich weiß, dass ich mich hier wiederum auf theologisch in unserer Welt, in der Theologiewelt, auf dünnem Eis bewege. Aber da ich mich auf Gottes Wort berufe, fühle ich mich schon ziemlich sicher auf recht dickem Eis. Und nun schreibt dieser Schreiber vom Hebräerbrief, vielleicht Paulus, vielleicht Lukas, vielleicht ein anderer, Kapitel 13, ganz am Ende. Ja, er hat die letzten Sachen geschrieben, die letzten Worte geschrieben, hat gebeten, dass man auch für ihn betet. Und dann sagt er, dass der Friede Gottes, der unseren Herrn Jesus aus den Toten aufgeführt hat, der große Hirte der Schafe durch das ewige Blut im Bund, also dieser große Hirte, dieser Gott des Friedens, er rüste euch, ich lese Vers 21, Hebräer Vers 13, Vers 21, er rüste euch völlig zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Und nun hört zu. Okay, Gott rüstet uns zu, er sagt, verstehe. Er gibt den Befehl, verstehe, was der Wille Gottes ist. Dann rüstet er uns zu, das heißt, er bildet uns aus, damit wir den Willen Gottes tun können. Und jetzt hört zu, nachdem er alles in uns gemacht hat, damit wir das endlich tun können, wie können wir den Willen Gottes tun? indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Das, ihr Lieben, bringt uns vor einem recht, wie soll ich sagen, echten Problem. Es sei denn, es macht dir nichts aus, dich in Gottes Hand fallen zu lassen und von ihm abhängig zu sein. Dann hast du kein Problem. Dann kannst du mit Freuden leben. Erst brauchst du es, dass Gott sein Wort offenbart. Du bist von ihm abhängig, dass er seinen Willen öffnet. Dann musst du ihn bitten, dass er es dir verständlich macht. Ja? Also bist du schon wieder von ihm abhängig. Dann musst du auch noch verändert werden von ihm und du musst dich verändern lassen, weil du dich selbst nicht verändern kannst, damit du wirklich den ganzen Willen Gottes verstehen kannst. Und dann sagt Gott, und wenn du alles verstanden hast, sorry, du bist immer noch nicht in der Lage, das zu tun. Ich mache es in dir. Ich wirke es in dir. Wenn wir uns das vor Augen führen, wie abhängig wir von diesem Gott sind, wer auch immer dann versucht, mit seinem Verstand Gottes Willen zu verstehen und auszuleben, der wird immer in seinem Leben fragen, wie erkenne ich den Willen Gottes? Und er wird es nicht wirklich verstehen. Natürlich wird er schwarz auf weiß sagen, gut, Gott möchte unsere Heiligung. Gott möchte, dass wir nicht töten. Gott möchte, dass wir gehorsam sind. Ist okay. Aber das echte praktische Leben, da wird plötzlich die Erkenntnis für seinen Willen fehlen. Wir sind so abhängig von Gott. Und auf der anderen Seite, wenn es schon so ist, dass es mit uns Menschen so hoffnungslos bestellt ist, und wir nicht in der Lage sind, das Ganze zu verstehen, wie dankbar können wir sein, dass Gott in uns Wollen und Vollbringen bewirkt. Dass er sagt, selbst wenn ich alles sage und du mich bittest und ich dir die Augen öffne und ich dich verändere und wenn du dann immer noch nicht zurande kommst, ich wirke es in dir. Und obendrauf, ja, nachdem wir jetzt so dankbar sein können für das, was Gott in uns tut. Obendrauf kommst du dann mit deinen guten Werken, die Gott in dir gewirkt hat, oben an und du kriegst auch noch Lohn dafür. Mit irgendetwas in unserer Welt noch zu vergleichen? Ich wüsste nicht, womit. Das ist unser Gott. Ich möchte noch auf eine Sache aufmerksam machen, die wir hier in diesem Vers in Epheser Kapitel 4 lesen. Kapitel 5, Vers 17 lesen. Ich denke jetzt gerade an das Lied, Dein Wille ist Gnade. Ja, ich habe häufiger das Gefühl, dass mein Wille mir besser tun würde, als wenn ich eines anderen Willen tun müsste. Aber ich habe das Lied lieb gewonnen. Dein Wille ist Gnade, das wir heute vor der Predigt gelesen haben. Nicht, weil ich das immer verstehe oder weil ich immer das Gefühl habe, ja, das ist voll gnädig jetzt, was ich erlebe, was Gott mit mir tut. Ich glaube es und ich weiß es. Und wenn ich es jetzt nicht fühle, es kommt eine Zeit, da werde ich es fühlen, spätestens nach meinem Tod. Noch eine Sache. Wenn ihr ganz genau beobachtet, ich bin heute auf das Darum in Vers 17 nicht eingegangen. Ich muss einfach aus Zeitgründen auf die früheren Predigten von mir verweisen. Ich kann sie nicht alle wiederholen. Der Vers endet mit einem Wort, das wir sehr schnell überlesen. Seid nicht unverständlich, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Okay, ich habe jetzt überwiegend vom Willen Gottes geredet. Nun sollten wir uns aber Gedanken machen, wenn Paulus hier spricht von dem Willen des Herrn, ist es das Gleiche wie der Wille Gottes? Wenn Paulus Herr sagt, meint er meistens damit Jesus Christus. Jetzt könnten wir sagen, ist der Wille von Jesus Christus, unseren Herrn, anders als der Wille Gottes, des Vaters oder Gottes, der Dreieinheit Gottes. Hat Jesus jemals einen anderen Willen gehabt als die Dreieinheit Gottes, bei der er ja Teil des Ganzen ist? Nein, mit Sicherheit nicht. Ist der Wille des Herrn das gleiche wie der Wille Gottes? Inhaltlich ja, aber die Aussage ist nicht die gleiche. Und es macht einen wesentlichen Unterschied. Wenn es um den Inhalt des Willens geht, ist es das Gleiche. Aber es ist ein Unterschied, ob es der Wille eines Gottes ist oder ob es der Wille deines Herrn ist. Gottes Wille zählt für alle Menschen in gleichem Maße, ob gläubig oder ungläubig. Und alle werden nach diesem Willen gerichtet werden, beziehungsweise wenn du wiedergeboren bist, ist Jesus für deine Sünden gerichtet worden. Und du wirst nicht für deine Sünden gerichtet werden und musst nicht in die Hölle. Aber der Wille Gottes ist so für alle gültig, dass alle danach gerichtet werden, ob sie Gottes Willen getan haben oder nicht. Aber wenn es hier heißt, der Wille des Herrn, dann heißt es, Gott ist nicht nur ein Richter, ein Gott, der über dir steht, so wie er über alle Menschen steht, sondern was Paulus hiermit ausdrückt, sagt, das ist der Wille deines Herrn oder unseres Herrn. Er ist ja nicht einfach nur der Schöpfer, dem wir ungehorsam sind und dem wir gegenüber rebellieren. Schaut mal, der Ungläubige hat einen Willen Gottes, das ist der Wille der Bibel. Aber der Wille seines Herrn, also der Wille des Herrn vom Ungläubigen, ist ja nicht Christus, sondern der Teufel. Das ist sein Herr. Oder die Sünde, die ihn versklavt hat, ist sein Herr. Und der Wille seines Herrn ist Sünde. Das sind wir gewohnt zu tun, als Menschen im Fleisch, und neigen jetzt immer noch dazu, auch als Wiedergeborener, immer wieder Sünde zu tun. Der Wille des Herrn vom Ungläubigen ist Sünde. Aber der Wille deines Herrn, wenn du wiedergeboren bist, ist der Wille Gottes. Du hast einen ganz anderen Bezug zu diesem Willen. Es ist ja nicht einfach nur, dass du sagst, der Gott, der mich geschaffen hat und dem wir gehorchen sollten, der hat diesen Willen. Sondern es ist dein Herr, der sich für dich hingegeben hat. Du hast eine Liebesbeziehung zu deinem Herrn. Er ist ja nicht ein Herr, der knechtet und versklavt, auch wenn du sein Knecht bist und sein Sklave, aber er versklavt dich doch nicht und knechtet nicht. Er ist für dich gestorben, es ist eine Liebesbeziehung und sein Wille ist es, den du verstehen sollst. Das Ganze spielt wohl im Verstand ab, weil es vom Verstehen spricht, ein Befehl zu verstehen, also niemals den Verstand an der Garderobe abhängen, wenn man in die Kirche geht. Ja? Niemals. In dem Glauben an Gott geht es viel ums Verstehen. Und Gott will, dass wir verstehen. Aber natürlich nicht nach unserer Art. Also es ist der Wille unseres Herrn. Das zeigt uns gleichzeitig, dass wir nur Verwalter unserer Zeit sind. Wir sind Verwalter des Geldes, das unser Herr uns gegeben hat. Wir sind Verwalter der Gaben, die dieser Herr uns gegeben hat. Es ist nicht deins, du bist nicht mehr dein eigener Herr. Du kannst nicht selbst sagen, ja, das ist meine Zeit, das ist mein Geld, das ist mein Leben und ich verwende es, wie ich es möchte. Alles, was du hast, dein ganzes Leben, deine ganze Zeit, du verwaltest es nur. Das ist es, was dieser Punkt Wille des Herrn zum Ausdruck bringt. Wir haben auch in den vorigen Gottesdiensten schon mehrfach darüber gesprochen, in Predigten. Du musst weise mit dem umgehen, was Gott dir gegeben hat. Nun, ich würde gerne mit euch ein Beispiel machen, wie wir so herangehen könnten, um den Willen Gottes zu erkennen. Am Beispiel der Zeitnutzung, denn in diesem Zusammenhang von Vers 15 und 16 heißt es ja, wir sollen weise wandeln, also sorgfältig darauf achten, weise zu wandeln, indem wir die Zeit auskaufen. Nun, wie können wir Gottes Willen in Bezug auf die Zeit erkennen? Das Erste, worüber wir geredet haben, war analysiere. Also achte darauf, wie du akkurat wandelst. Schau, was hast du, wo stehst du vor Gott? Bist du verändert von ihm? Bist du echt? Analysiere sozusagen dein Leben. Und ich würde euch sagen, wenn es um Zeit geht, macht mal so alle Viertelstunde, alle 15 Minuten, schreibt auf, was ihr so gemacht habt an eurem Tag, um herauszufinden, wie viel Zeit ihr sinnvoll verbringt und wie viel nicht. Und ihr werdet merken, viele neigen dazu, aufzuschieben, aus Faulheit oder aus Furcht, dass sie versagen, wenn sie das tun, oder weil sie einfach töricht sind in ihren Entscheidungen. Das Nächste, was wir tun sollten, wenn wir jetzt gucken wollen, was ist Gottes Wille in Bezug auf Zeitnutzung, ist, frage die Bibel. Verwendest du deine Zeit für die Dinge, die wirklich biblischen Wert haben? Also das, was du als wertvoll ansiehst, als wichtig ansiehst, leitest du das wirklich von der Bibel ab? Oder sagst du einfach nach deinen eigenen Überlegungen, das erscheint mir wichtig und das erscheint mir nicht wichtig? Wenn du jetzt wirklich wissen willst, was ist Gottes Wille, dann schau bitte in die Bibel hinein, suche nach Prinzipien, was ist denn nun wichtig? Was sind die Prioritäten, nach denen ich mich richten sollte? Schreib deine Rollen auf. Ja? Bist du Vater, bist du Ehemann, bist du Mutter, bist du Kind, Jugendlicher, Arbeitnehmer, Bürger eines Staates? Du hast verschiedene Aufgaben und die Bibel gibt Hinweise, wie wir als solche leben sollen. Eltern sollten erforschen, wie will Gott, dass sie als Eltern erziehen. Kinder sollten darauf achten, wie möchte Gott, dass ich als Kind mich meinen Eltern gegenüber verhalten. Als Arbeitnehmer solltest du in der Bibel erforschen, wie möchte Gott, dass ich mich als Arbeitnehmer meinem Vorgesetzten und meinem Chef unterordne und wie ich meine Arbeit tue. Worauf kommt es da an? Sind die Dinge wirklich wichtig aus biblischer Sicht oder ist es nur für mich wichtig? Da werdet ihr ziemlich schnell merken, dass es viele Dinge gibt, die uns wichtig sind. Ja, zum Beispiel ist es vielen Eltern wichtig, dass ihre Kinder eine gute Bildung bekommen und einmal gutes Geld verdienen. Aus biblischer Sicht ist es nicht wichtig, ob sie eine gute Bildung haben oder nicht. Gute Bildung ist nicht schlecht. Aber das muss ein untergeordnetes Ziel sein. Seid dankbar, wenn Gott es euch gibt, aber das ist nicht das Erste, wonach wir streben. Das heißt, ich nenne es Biblizieren, habe ich von Phil Moser. Du musst danach fragen, was Gott wichtig ist. Wenn du nicht fragst, was ist Gottes Wille in all diesen Fragen, werden andere dir sagen, was du zu tun hast. Und sie werden sich nicht nach dem Willen fragen. Dein Chef wird dir auf einmal sagen, wie viel Zeit du in deiner Firma, in seiner Firma zu verbringen hast. Oder dein Mann und deine Frau werden dir sagen, wie du als Mann und Frau sein sollst. Oder deine Freunde werden dir sagen, was du für wichtig achten sollst und welche Ansichten du haben solltest, wenn du all diese Dinge nicht aus der biblischen Sicht schaust. Und dann kommt das Prioritäten setzen. Was ist wirklich wichtig vor Gott? Und ich möchte euch heute ein Eisenhower-Raster vorstellen. Wenn wir unser Leben ein bisschen, wenn wir sagen, wir wollen praktisch rangehen, mal ganz praktisch, wie nutze ich meine Zeit, dann könnten wir so ein Raster aufstellen, das soll auf den amerikanischen Präsidenten Eisenhower zurückgehen, wird nach ihm benannt, ob er das entwickelt hat, weiß ich nicht, aber der erste Quadrant enthält Dinge, die wichtig und dringend sind. Der zweite Quadrant enthält Dinge, die wichtig, aber nicht dringend sind. Der dritte Quadrant enthält Inhalte, die nicht wichtig, aber dringend sind. Und wiederum der vierte, ihr ahnt es schon, die nicht wichtigen und die nicht dringlichen. Nun kann man natürlich sagen, ich setze Prioritäten in meinem Leben so und so und ich schreibe mir all die Dinge so auf, wie ich es gerne habe, was mir wichtig ist und was mir unwichtig ist. Aber wenn du wirklich nach Gottes Willen fragst, dann geht es nicht darum, dass du herausfindest, was dir wichtig und unwichtig ist, sondern schreib doch einmal rein, was aus Gottes Perspektive, nachdem du die Bibel erforscht hast, wichtig ist und was unwichtig ist. Und dann kannst du reinschreiben, welche Dinge dringend sind und welche nicht dringend sind. Und so kannst du mit praktischen Schritten, ich verweise wiederum auf die Predigten davor, da habe ich noch ein paar mehr praktische Schritte genannt, ein bisschen sortieren. Nehmen wir mal Beispiele. Was könnte wichtig und dringend sein? Und in der Bibel würden wir vielleicht den barmherzigen Samariter sagen. Unfall, wenn irgendetwas passiert, wenn eine Krise entsteht, Krisenintervention, das sind Dinge, die sind wirklich wichtig. Hier geht es um Menschen. Es geht auch um einen Dienst, den wir tun. Und das kann man nicht verschieben. Das müssen wir schnell machen. Übersetzerpause. Manchmal können in diesen Quadranten aber auch wichtige Gespräche hineinführen, die wir immer, immer wieder aufgeschoben haben und plötzlich, jetzt muss es aber sein. Und dann kommen auch wichtige und dringende Sachen dort hinein, die man schon vorher hätte erledigen können. Eine Predigtvorbereitung oder eine andere Art von Vorbereitung auf einen geistlichen Dienst oder sonstige wichtige Dinge, die Gott uns ins Leben gegeben hat, dass wir sie tun sollen. Wir verschieben sie, sie werden dringend und wir müssen es tun. Zweiter Quadrant. Da kann es um wichtige, aber nicht dringende Dinge gehen. Und das ist das, wo wir hinstreben sollten, möglichst alles hinein zu verlagern. Jesus lebte überwiegend dort. Was sind wichtige Dinge, die aber nicht dringend sind? Bibel lesen. Okay? Wenn du einmal nicht Bibel liest, tut sich erstmal nichts. Wenn du das Gebet vernachlässigst, passiert erstmal nichts. Wenn du wichtige Gespräche nicht führst, erst einmal passiert nichts. Wenn du Beziehungen nicht fleißig pflegst, die Ehe oder die mit deinen Kindern, mit Freunden in der Gemeinde, erst einmal passiert da nicht viel. Und so neigen wir all diese wichtigen Dinge immer weiter und weiter zu schieben auf die lange Bank, von der Martin Manten, einer unserer Bibelschullehrer, sagte, das sei das Lieblingswerkzeug des Teufels, diese lange Bank. Das ist wichtig, aber wir haben jetzt gerade dringlichere Sachen zu erledigen. Ja, es müssen noch ein paar Rechnungen gemacht werden, es muss noch schnell aufgeräumt werden, das Essen muss gekocht werden, ich muss mich zur Arbeit schnell vorbereiten. Und wir leben andauernd in diesen nicht wichtigen, aber doch dringenden Aufgaben. Also relativ nicht wichtig, es ist nicht völlig unwichtig, dass wir rechtzeitig zur Arbeit kommen, dass eine Frau das Essen kocht für ihre Kinder oder dass, weiß ich nicht, Rechnungen bezahlt werden. Natürlich sollten wir als Christen auch niemandem etwas schuldig bleiben. Aber dennoch sind das oft Dinge, die man schon viel früher hätte erledigen können. Sie sind in der Wichtigkeit bei weitem nicht so wichtig wie die wirklich wichtigen Dinge aus biblischer Perspektive, aber sie treiben uns. Das ist immer das Dringende, das muss jetzt schnell erledigt werden. Nun, und dann ist da noch die nicht wichtigen und die nicht dringenden Sachen. Und das sind oft die verschiedenen Vergnügen und Hobbys, die wir so in unserem Leben haben. Und ihr könnt da selbst alles eintragen, was ihr wollt. Und häufig ist es so, wenn wir die wichtigen Dinge verschieben zu Zeitpunkten, wo wir sie tun könnten, werden wir die Zeit mit unwichtigen Dingen füllen. Und wenn wir so biblizieren und priorisieren, dann werden wir erkennen, wie das praktische Leben sein sollte. Und Jesus, er hat sich überwiegend in diesem oberen rechten, also in dem zweiten Quadranten aufgehalten. Das ist der Quadrant der Vorbereitung. Ja, ich möchte die Jugendlichen dazu ermahnen, bereitet euch auf das Leben vor. Meistens habt ihr Zeit genug, um wichtige Dinge zu tun, gute Bücher zu lesen, Bibelverse auswendig zu lernen, euer Leben in der Vorbereitung zu führen auf das, was vor euch liegt. Bereitet euch vor einer Ehe vor, wie es mit der Ehe aussieht und was Gottes Wille für die Ehe ist. Bereitet euch vor dem ersten Kind darauf vor, wie man erziehen sollte. Bereitet euch bevor ihr alt werdet, darauf vor, was eure Aufgaben als Oma und Opa oder allgemein als alte Leute in der Gesellschaft und in der Gemeinde ist. Und Gott hat Ansagen in seinem Wort, was die Alten in der Gemeinde tun sollen. Er hat seinen Willen offenbart. Bereitet euch vor. Das ist das, was Jesus tat. Rechtzeitig die wichtigen Gespräche und die Lehren mit seinen Jüngern führen. Nicht als, oh, das Kreuz ist nur noch ein Monat. Aber jetzt muss ich aber schnell in einem Schnellkurs den Jüngern alles sagen. Das war nicht Jesu Art. Überhaupt nicht. Aber wir leben oft so, weil wir viele andere Dinge machen. Das war jetzt ganz kurz, was es heißt, praktisch an einem Beispiel. Gottes Willen zu erkennen. Ich möchte zum Schluss kommen. Fragst du dich auch oft, was ist Gottes Wille für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt? Was ist wirklich wichtig? Womit sollte ich meine Zeit füllen und was sollte ich sein lassen? Was ist Gottes Wille? Nun, ich bin davon überzeugt, dass sich viele solche Fragen schnell beantworten ließen, wenn wir nach dem Willen unseres Herrn fragen würden und bedenken, dass wir nur Haushalter unserer Zeit und unseres Lebens sind. Der Haushalter lebt täglich im Bewusstsein der Realität, dass sein Leben nicht ihm gehört. Sei nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Achte genau darauf zu analysieren, wie du vor Gott stehst, wie ist dein Leben vor ihm und lass dein Denken von ihm verändern. Forsche in der Bibel, was der Wille des Herrn für dein Leben ist. Frage den Herrn im Gebet, was sind die Prioritäten, wie soll ich sie setzen? Und praktiziere, das heißt lebe, den erkannten Willen Gottes mit hingegebener Abhängigkeit in dem Bewusstsein, dass er in dir das Vollbringen wirkt. Wenn du deine Augen auf den Himmel richtest, wirst du klar erkennen können, was du heute zu tun hast, weil du die Hoffnung hast, morgen bei ihm zu sein. Amen. Lass uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Unser Gott im Himmel, danke für dein Wort. Danke für deine Offenbarung. Danke für deinen Geist, den du uns gibst, der es uns öffnet. Danke, dass du dich unser erbarmst, dass du uns in unserem Verständnis veränderst, damit wir das überhaupt verstehen können, was du uns sagst, weil wir so träge sind mit unseren selbstsüchtigen Herzen. Und ich auch. Danke, dass du dann obendrauf sogar noch all das wirkst in uns. Du bist so voller Gnade und Barmherzigkeit. Du bist es wert und würdig, dass wir uns nach deinem Willen ausstrecken, denn du bist unser Herr. Dass wir jeden Tag neu fragen, was willst du, dass wir tun sollen als Herr? Wie willst du, dass wir die Gaben, die du uns gegeben hast, verwalten? Ich bitte dich darum in Jesu Namen, himmlischer Vater, dass du mit dieser Wahrheit jedem Einzelnen nachgehst und jeden Einzelnen dahin veränderst, mehr deinen Willen zu tun und damit dir ähnlicher zu werden. Wir brauchen deine Hilfe. Wir sind von dir abhängig. Und gleichzeitig sind wir dankbar, dass du uns all das öffnest und uns wirkst. Danke dafür. Amen.